Annalena Dörr redet Klartext.
Am Limit, Pflegenotstand und Corona, das ist unser Thema heute bis 18 Uhr. Wir haben dazu fachkundige Gäste, aber wir wollen auch mit Ihnen sprechen, vor allem mit Menschen, die während der Pandemie die Pflege eines Angehörigen gemanagt haben. Was ging da gut, was gar nicht, das wollen wir wissen und das hier ist unsere Nummer, die kennen Sie.
06131 92 93 92 93.
Und bei uns heute mit dabei Schlagersänger Patrick Lindner, der fürs Fernsehen ein Pflegepraktikum gemacht hat und auch als Angehöriger weiß, wie fordernd die Pflege in den eigenen vier Wänden ist. Er ist uns zugeschaltet aus München. Guten Abend, Patrick Lindner.
Hallo, Frau Dörr. Ich freue mich sehr.
Außerdem dabei, er sitzt mir direkt gegenüber, Christian Blessing. Er leitet die Intensivpflege an der Uni Mainz. Herr Blessing, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Hallo.
Sehr schön, sogar nach dem Frühdienst, das muss man betonen an der Stelle. Aus Köln ist uns zugeschaltet Professor Michael Isfort. Angefangen hat er vor vielen Jahren als Pfleger. Mittlerweile guckt er forschend auf das Thema am Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung. Guten Abend, Herr Isfort.
Schönen guten Abend.
Und Stefan Heide ist dabei. Er hat sich mittlerweile selbstständig gemacht in der häuslichen Krankenpflege und er mobilisiert seine Kollegen Pflegekräfte in Not, so heißt seine Initiative.
Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Heide. Ja, Pflege, das wissen wir, ist immer ein fordernder Beruf. Aber im Moment hat man den Eindruck, da müssen die Pflegekräfte viel zu oft über ihre Grenzen gehen.
Wir laufen echt schon am Limit. Überstunden häufen sich an. Mitarbeiter werden schon krank, weil sie so viel einspringen müssen.
Es ist wirklich eine Erfahrung, die man nicht braucht. Einen Menschen in so einen Sack zu verpacken, den dann zuzumachen und zu wissen, den macht nie wieder jemand auf. Das ist ganz schlimm.
Dann werden die krank, die eigentlich noch gesund waren. Also ist echt extrem. Also wenn ich vom Dienstplan sitze, könnte ich heulen.
Das Personal fehlt überall. Sei es Hospiz, sei es Krankenhäusern, Palliativbetreuung.
Wir sind einfach ausgebrannt. Also es ist wirklich auf den Intensivstationen, denke ich, ein Limit erreicht. Wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren unter Hochdruck. Die Leute sind platt.
Herr Blessing, wir haben Sie hier eben gehört, Leiter der Intensivpflege an der Uniklinik Mainz. Sie haben es ja gesagt, die Leute sind platt, trotzdem geht es irgendwie weiter, oder?
Ja, es geht ja immer Welle um Welle sozusagen und wir hatten jetzt zwischen den Wellen zwar keine Pause, aber wenig Covid-Patienten und hatten da wieder Zeit für unsere normale Tätigkeit.
Die Covid-Patienten, das, was Sie da eben erzählt haben, man verpackt Leute in den Sack und weiß, die werden bestattet und niemand wird diesen Sack wieder öffnen. Da braucht es auch für erfahrene Kollegen, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch, einfach Supervision, weil das ganz schwer zu verarbeiten ist.
Ja, insgesamt war es für uns natürlich auch eine komplett neue Erfahrung. Wir hatten alle noch keine Pandemie erlebt oder eine Situation, mit der man sozusagen, der mal ausgesetzt ist. Und ja, es war jetzt wirklich eine harte Zeit.
Wie unterstützt das Krankenhaus dann Sie und Ihre Kollegen?
Also das Krankenhaus bietet uns Supervision an, auch Einzelgespräche dementsprechend, wenn dann Vorfälle auftreten. Und insgesamt arbeiten wir ja als Team zusammen und schauen, dass wir Unterstützung bekommen. Wir hatten auch von Normalstationen Unterstützung, die dann noch Personal in der Zeit dann dass noch Leute gekommen sind. Also insgesamt war schon Unterstützung da.
Patrick Lindner, Sie sind ja fürs Fernsehen als Pflegepraktikant von außen dazugekommen in diese Welt. Was war denn Ihr Eindruck von dem Beruf?
Ja, erstmal war es natürlich für mich oder für uns, die wir da mit dabei waren, eine Wahnsinnserfahrung. Ja, man war natürlich mit diesem täglichen Ablauf dann plötzlich wirklich,
gefordert.
Man hat diesen täglichen Ablauf eben täglich mitgemacht. Wir waren ja 4 Wochen in der Klinik und ich glaube, es wird einem da wirklich sehr schnell bewusst, dass es uns alle treffen kann. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch nach außen hin, dass viele Menschen ja so ein bisschen unbekümmert damit umgehen. Mhm. Aber die Tatsache ist eben, dass es uns alle treffen kann. Und schneller, als man denkt oftmals. Mich hat es wahnsinnig schockiert, dass natürlich ein Riesenzeitproblem immer da ist für die Pflegekräfte. Auf der einen Seite sagt man ja, haben wir ein gutes Gesundheitssystem. Auf der anderen Seite gehört ja die Pflege so nach einer OP oder gehört ja dann auch dazu. Also Die Pflege macht unheimlich viel aus, nur es ist immer irgendwie zu wenig Zeit. Natürlich jetzt in der Corona-Pandemie waren die Pflegekräfte noch viel mehr überfordert, das ist ganz klar. Ja, und das war eben so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wir natürlich jetzt halt irgendwie so ein bisschen mehr Zeit hatten für die Patienten.
Genau, das weil man das auch zeigen wollte, die Interaktion von Ihnen mit dem Patienten. Aber das Thema, was Sie angesprochen haben, dass die Pflege einfach Zeit kostet und dazugehört und warum es problematisch ist und das zu wenig mitberechnet wird, darüber wollen wir auf jeden Fall heute auch noch reden. Herr Heide, jetzt mal Frage an Sie. Was wir ja oft sehen in den Nachrichten, das sind vor allem die Intensivstationen. Sie haben ja selber sind unterwegs als Pflegedienst in Rheinhessen. Pflegekräfte in Not ist Ihre Initiative. Das Ganze wird ja noch mal ein bisschen extremer, wenn man in die Altenheime guckt.
Ja, ja. Das sowieso, weil in den Altenpflegeheimen war es ja so, gerade zu Beginn der Pandemie, dass dort ja strikt abgeriegelt wurde und ich dann teilweise, als ich über die Zeitarbeit dann in unterschiedlichen Einrichtungen war, dann gesehen habe, wie Angehörige auf einer anderen Flussseite standen und haben dann praktisch ihren Bewohnern, die da drin waren, dann auf dem Balkon zugewunken oder es gab dann die Besuchszeiten in Pflegeheim, wo dann auf dem Demenzwohnbereich war, wo man dann hinter Plexiglas dann saß, praktisch getrennt, so ein bisschen gefängnismäßig, weil es halt nicht anders ging. Und wo das halt auch für die Demenzkranken in dem Moment nicht verständlich war oder halt auch überhaupt begreifbar war, warum jetzt deren Mensch, dessen Gesicht sie noch teilweise erkennen oder diesen Verbindung haben, warum der jetzt hinter der Plexiglasscheibe sitzen muss.
Also wir haben diese Corona-Distanz, was Sie mir aber auch gesagt haben, also Zeitdruck ist überall ein Thema. Patrick Lindner hat es angesprochen, Herr Blessing, Sie haben es auch angesprochen, aber Sie haben gesagt, im Altersheim waren Sie eigentlich noch öfter am Rennen als in der Klinik. Sie haben ja auch beides erlebt.
Das stimmt. Also ich bin ja so ein Gratwandler zwischen Krankenpflege und Altenpflege und bin letztendlich an der Altenpflege eigentlich gelandet. In der Altenpflege ist es halt so, dass sie als Fachkraft immer mehr Bewohner haben, die sie mitbetreuen und sie haben im Prinzip immer weniger examinierte Pflegekräfte vor Ort. Das heißt, sie haben den Pflegehelfer. Und das ist aber kein geschützter Begriff. Unter diesem Begriff Pflegehelfer kann man so ziemlich einiges einsortieren, also vom paar Monaten Fortbildung bis wirklich dem Quereinsteiger. Und die muss man natürlich alle gewissermaßen im Blick haben. Und das ist natürlich für einen als Fachkraft dann schwer, wenn man auch über mehrere Wohnbereiche eine Aufsicht führen muss Tabletten verabreichen, Insulin messen, Spritzen geben. Also das ist alles nicht so ganz einfach und man rennt im Prinzip, egal welche Schicht man hat, man rennt nur von Klingel auf Klingel im Prinzip und für eine individuelle Pflege oder Beratung oder Betreuung oder einfach mal da sein, was der Herr Lindner ja auch schon angesprochen hat, jetzt im Krankenhaus zum Beispiel, ist in der Altenpflege überhaupt gar keine Zeit.
Was sagt jetzt die Forschungsseite dazu, Herr Isfort? Wenn Sie das alles hören, sind das jetzt so üble Spitzen oder das sagen ja wirklich die Daten, dass das in der Breite ein Thema ist, oder?
Ja, es ist nicht nur in der Breite ein Thema, das ist vollkommen klar. Also alles, was die Kollegen gerade gesagt haben, kann man auch nur unterstreichen. Das haben die wenigen Daten, die wir da systematisch innerhalb der Pandemie kriegen konnten, auch alle aufgezeigt. Es ist vor allen Dingen gar kein neues Phänomen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns im Institut 2014 schon die Situation auf Intensivstationen untersucht und kamen eigentlich zu dem Ergebnis, was wir heute sagen würden, unter der Corona-Pandemie ist es bekannt, geworden und es ist dramatischer geworden, aber neu sind diese Phänomene nicht, es wurde nur eben sehr wenig danach gehandelt. Also ein Stück weit fühlt sich die Forschung in der Pflege erinnert an die Kollegen aus der Klimaforschung, die glaube ich in den 80er Jahren mit Club of Rome schon dargestellt haben, wie die Situation ist und jetzt fängt man an zu handeln. In der Pflege haben wir ähnliche Handlungszeiträume.
Jetzt haben wir ja den Pflegekräftemangel, wie Sie sagen, das ist jetzt überall angekommen. Was erstmal erstaunt, wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt ja mehr Stellen, aber trotzdem wird das Problem größer. Wie kann man das erklären?
Das kann man eigentlich sehr einfach erklären. Also vor allen Dingen dadurch, dass wir natürlich durch den demografischen Wandel einen massiven Aufbau auch an Strukturen hatten. Also das heißt, nicht nur die Krankenhäuser haben heute viel mehr Patienten als vor 20 Jahren. Sie haben übrigens auch 65% mehr Ärzte als vor 20 Jahren in den Kliniken. Und das heißt natürlich, da entsteht mehr Patientenversorgung. Wir haben einen massiven Aufbau an stationären Altenhilfeeinrichtungen und ambulanten Diensten. Also das heißt, die qualifikatorische Seite, die Ausbildungsseite, kommt ein Stück weit hinter, steht sie hinter diesen Bedarfen und kommt dem nicht hinterher.
Kommt dem nicht hinterher, weil, da wollen wir heute noch drüber reden, was so mögliche Ansätze wären, diese Defizitschere da einfach ein bisschen für Verbesserung und Entlastung zu sorgen. Die große Frage ist ja, wer trägt die Verantwortung für die Missstände in der Pflege? Viele Stimmen, die einfach nie gehört worden sind, Sie haben es schon angesprochen, Herr Isfort. Klaus Fussek ist Pflegeexperte aus München, gilt vor allem in der Altenpflege als der Pflegepapst und er sagt, die Politik, die kann in diesem Thema nur bedingt was ausrichten.
Die Tatsache, dass es nach Jahrzehnten Diskussion ein Erfolg ist, dass Pflegekräfte nach Tarif bezahlt werden sollen, das klingt wie Realsatire. Also das sind Selbstverständlichkeiten. Wir werden auch mit der Reform nicht eine einzige Pflegekraft mehr gewinnen. Das Grundproblem ist, dass Pflegekräfte nicht selbstbewusster auftreten, nicht solidarischer sind. Also wenn ich höre, dass nicht mal 10%, also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, nicht mal 10%, man sagt eher weniger, der Pflegekräfte gewerkschaftlich organisiert sind. Also das ist unvorstellbar.
Herr Heide, da gucke ich direkt zu Ihnen. Das ist Ihr Thema. Die Pflegenden müssen auch für sich einstehen. Wie schwer ist diese Mobilisierung?
Also ich betreibe das ja schon seit 2015 und ich habe die unterschiedlichsten Aktionen probiert, sei es jetzt über Demonstrationen, wo wir dann in Mainz knapp 500 Leute auf die Straße gekriegt haben, über Petitionen, die ans Bundesgesundheitsministerium übergeben wurden. Es ist nie einfach, die Pflegekräfte zu mobilisieren, aber ich würde das jetzt dem Herrn Fussek so ein bisschen widersprechen. Also ich würde denen das jetzt nicht ganz auf die Pflegekräfte alleine schieben, weil das ist ein bisschen schwieriger. Weil zum Beispiel in der Altenpflege ist es ganz häufig so, dass sie Teilzeitkräfte haben. Der Beruf ist natürlich, es ist ein weiblicher Beruf, das ist nun mal so. Und wenn sie da natürlich eine Pflegekraft haben, die mit Mühe und Not ein kleines Kind versorgt, alleinerziehend ist und dann natürlich noch mit dem Arbeitgeber verhandelt hat, sie darf morgens um 7:30 anfangen, weil sie ihr Kind früher in die Kita dann bringen muss. Und diese Person dann ihren Frühdienst macht und danach das Kind abholen muss und den Alltag bewältigen muss, dann ist es für diese Frau natürlich schwer zu sagen, ich bin noch aktiv, ich versuche was zu verändern und ich setze mich vielleicht auch in die Nesseln, weil ich finde immer, es ist ein Problem, wenn man aus einer bestimmten Position herab so ein bisschen meckert, sage ich jetzt mal, wenn man nicht direkt in der Verantwortung ist. Weil letztendlich könnte es auch einfach dazu führen, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann halt diese Pflegekraft dann auch aus dem jeweiligen Pflegeheim irgendwann gemobbt wird oder wegrationalisiert wird oder halt nur noch in einen Zeitvertrag reinrutscht. Und dann ist ihre mühsam ausgehandelte Sonderregelung praktisch hinfällig. Und die Person muss sich dann natürlich erstmal wieder ein Pflegeheim suchen, auch wenn es das natürlich in der Umgebung häufig gibt. Es gibt ja Pflegeheime wie Sand am Meer. Aber dann wieder diese Sonderregelung zu finden, das wird für die Pflegekraft schwer. Also ich finde, es ist nicht so einfach zu sagen, die Pflegekräfte sind allem schuld.
Mhm. Herr Blessing, wie sehen Sie das? Dieses Selbstverständnis mal auf den Tisch hauen für die eigenen Rechte, ist es jetzt auch schwer, den Pflegekräften den schwarzen Peter zuzuschieben?
Also die Pflege ist jetzt natürlich sehr in Fokus geraten durch diese Pandemie. Und die Pflege könnte einfach etwas stolz auch auf sich sein und auf das, was sie jetzt sozusagen mit leistet. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig für das Selbstverständnis dieses Berufs, weil es ist ja ein innovativer, es ist ein vielfältiger Beruf, was die Sache ja auch nicht einfach macht. Wir haben teilweise sehr differente Interessen, was in der Berufsgruppe passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, die Berufsgruppe als Ganzes zu mobilisieren. Aber die Pflege kann durchaus mal mit sozusagen breiter Brust sagen, wir sind ein toller Beruf. Also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aussagen, die man einfach treffen kann.
Was sehen Sie, was sagen Sie zu so einer Einrichtung wie den Pflegekammern? Ist das ein Instrument, was vielleicht hilft, dass man sich zusammenschließt und dem Berufsstand eine Stimme verleiht?
Also ich finde es gut, dass in Rheinland-Pfalz die Pflegekammer eingeführt wurde. Die ist jetzt noch so ein bisschen am Anfang. Also ich denke, es braucht einfach noch ein bisschen und diese Entwicklung muss man einfach jetzt noch mit begleiten und auch etwas geduldig sein. Das ist auch nicht unbedingt die Stärke der Pflegenden, Geduld zu haben mit Systemen, sondern es soll immer gleich irgendwas, ein Ergebnis rauskommen. Und ich glaube, die Pflegekammer braucht noch, aber ich halte es für insgesamt eine gute Einrichtung und würde mir wünschen, dass sowas in vielen Bundesländern jetzt einfach nachzieht. Aber da habe ich nicht den Eindruck, weil wieder diese Diskrepanz innerhalb der Pflege einfach da ist.
Patrick Lindner, wie haben Sie das Selbstverständnis der Pflegenden erlebt? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da gerade schwierig ist, mal zu sagen, ich gehe demonstrieren und lasse die Arbeit liegen, weil man ja auch so ein sehr involviert ist emotional mit seiner Arbeit und seinen Patienten.
Ja, also ich habe das auch so erlebt bei vielen Leuten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, auch bei meiner Mentorin, die mir sagte, eigentlich werden wir so ein bisschen psychisch erpresst, weil wir können ja nicht einfach jetzt auf die Straße gehen. Mhm. Wir können ja nicht unsere Patienten jetzt einfach hier liegen lassen. Also man ist schon, irgendwie hat man das Gefühl, man ist so in einem Rad drin und läuft und läuft und läuft und hat gar keine Möglichkeit, mal wirklich jetzt, ja, wie Sie schon sagten, mal so auf den Tisch zu hauen. Also so habe ich es auch erlebt.
Herr Isfort, was sagen denn die Daten zur Mobilisierung? Die ist ja tatsächlich in diesem Berufsbereich wahnsinnig schwierig.
Das ist so. Und ich glaube, die Antworten sind ja alle, wie sie genannt wurden, richtig. Also ich weiß auch, dass Kollegen von Verdi versucht haben, Streik zu organisieren und dann gesagt haben, wen können wir denn hier aus einer großen Klinik in Nordrhein-Westfalen für den Streik mobilisieren? Das können wir nur, wenn die Notfallpläne sozusagen abgesichert sind. Und dann kam man hinterher zu dem Ergebnis, man kann gar keinen zum Streik schicken, weil es gibt nur Notfallpläne. Also das heißt, wir haben da tatsächlich diese Differenz zwischen einerseits einer hohen Solidarität, einer hohen Übernahme auch der Verantwortlichkeit für die Patientenversorgung, die steht immer im Fokus, und das Eintreten für Politik kann eigentlich nur geschehen über auch Personen, die das als Lobbygruppe tatsächlich dann auch beruflich machen, so wie das in anderen Berufen auch der Fall ist. Also nehmen wir die Ärzte, die eine sehr gute Lobbyarbeit machen und für ihre Belange gut kämpfen können. Das kriegt man nicht durch Selbsthilfegruppen alleine gestemmt, da brauchen wir eine professionelle Struktur. Die muss aber auch finanziert werden durch die Pflege selbst.
Wie hoch ist denn der gewerkschaftliche Organisationsgrad? Der ist auffällig niedrig, oder?
Genaue Zahlen dazu gibt es leider nicht. Und das, was Klaus Fussek gesagt hat, ist eigentlich das, was immer auch benannt wird, dass wir insgesamt, nicht nur von den Gewerkschaften, sondern insgesamt von dem Organisationsgrad, der also auch die Pflegeverbände mit einschließt, von ungefähr 10% ausgehen. 90% sind überwiegend nicht so stark politisch engagiert. Die Pflegekammern sind dabei ein Weg, weil man natürlich eine Pflichtmitgliedschaft hat. Und letztlich ist da natürlich die grundsätzliche Überlegung, welche hoheitliche Aufgabe hat Pflege für die Bevölkerungsversorgung durchzuführen, und dann muss man die Pflege auch damit ausstatten, mit diesem Mandat, und deswegen darf man auch über Pflegekammern nicht abstimmen, sondern man muss Pflegekammern einrichten.
Jetzt ist ja ein Punkt, der auch angesprochen wurde, dass es ja auch am Selbstverständnis liegt. Ich denke immer, wenn die Pflegenden wüssten oder spüren würden, wie wichtig sie sind, dann könnten sie auch den Hebel anders umlegen. Spürt man das denn in diesen Jobs? Herr Heide, ich gucke jetzt mal zu Ihnen. Dass man ja eigentlich, ist es einer der Berufszweige der Zukunft, der wichtig ist, der immer wichtiger werden wird. Das zeigen ja auch die Zahlen. Und trotzdem spüren es, glaube ich, die Arbeitenden nicht in der Form.
Das würde ich so nicht sagen. Also ja. mir selbst war nach einer gewissen Zeit schon bewusst, wie viel Verantwortung ich habe und welche Zukunft auch dieser Beruf hat und auf welche, sag ich mal, Katastrophe wir da im Prinzip hinlaufen. Weil das fing ja allein damit an, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und dann in der ersten Prüfung damals im Saarland, wo es dann hieß, ich muss einen Patienten betreuen und ich habe 2 Stunden Zeit für diese Prüfung. Im Prinzip also eine halbe Stunde Vorbereitung, 1 Stunde am Patienten, eine halbe Stunde Nachbereitung. Und ich da die Frage gestellt habe nachher an die Lehrerin, wo es dann hieß, wie soll ich das denn im normalen Arbeitsalltag umsetzen? Mhm. Und dann hieß es schon aus der Schule damals, ja, das ist halt der Rahmenlehrplan, das wird so gelehrt, wie ihr das nachher umsetzt, ist nicht unser Problem. Cool. Und da fing das im Prinzip schon an. Und dieser Beruf ist enorm wichtig. Und wie gesagt, wir laufen auf diese Katastrophe zu. Und ich glaube, vielen Pflegekräften ist das auch bewusst, dass sie wichtig sind. Aber sie haben einfach durch diese, ich sag mal, durch diese Überarbeitung, diesen permanenten Druck, wie es ja am Anfang war in diesen Einspielern, sie werden ja täglich zerschlissen in den unterschiedlichsten Bereichen, ob das jetzt Krankenpflege ist, Altenpflege, der ambulanten Pflege, die werden ja täglich im Prinzip aufgerieben. Es sind immer zu wenige da, es ist immer zu viel Arbeit, die Arbeit nimmt immer mehr zu, die psychische Belastung nimmt zu, die Patienten und die Bewohner werden immer älter. Und dann denke ich einfach, dass diese Pflegekräfte ihren Fokus darauf legen, in dem Moment gute Arbeit abzuliefern, weil sie auch das ethische Selbstbild von sich haben, dieses berufliche Selbstverständnis, zu sagen, ich kümmere mich um die Leute so gut, wie es geht. Und das ist auch immer das Problem, warum sie halt auch nicht streiken. Mhm. Weil das ist immer so das größte Problem der Pflege. Ich habe mal gesagt, immer der Altenpflege ist immer das Herz. weil ja. Pflege ist ein Beruf, der sehr viel Menschlichkeit ist und sehr viel Nähe auch verlangt und Einfühlungsvermögen. Aber das ist auch gleichzeitig die größte Schwäche dieses Berufszweiges, weil es diese Kälte dann auch erfordert, dass man dann dementsprechend sagt, ich grenze mich ab und ich ziehe da eine Linie.
Wir haben einen Anrufer, wir hören mal hin.
Ja, Weingärtner aus Mainz, guten Abend. Ich höre gerade Ihre Sendung zur Pflegesituation und darf zwei Anmerkungen machen, da ich einmal selbst über Jahre durch die Versorgung meiner Mutter auf den Pflegedienst angewiesen war und jetzt auch selbst morgen einen Pflegedienst brauche. Das Problem besteht darin, dass man über die Vergütung offener nachdenken muss. Und die andere Sache ist die, dass zum Beispiel Institutionen mit der Pflege immer beschäftigt waren, wie zum Beispiel die Diakonie und die Caritas, sich in einigen Regionen aus der Pflege herausziehen. So hat hier in Mainz die Caritas im Dezember die Pflege für den gesamten Innenstadtbereich aufgegeben. Wohl hat man sich um einen Ersatz gekümmert. Es ist ein privater Pflegedienst, aber es ist eine ganz traurige Situation. Und da frage ich mich, das hat mit der Vergütung nichts zu tun, sondern das ist ja eine Situation in den Kirchen, dass man in den Bereichen Schule, Pflege und so weiter auch einspart. Und das ist ganz, ganz traurig, ganz bitter.
Herr Isfort, es ist ja tatsächlich so, dass die Bezahlung bei Demonstrationen oft gar nicht Thema Nummer eins ist, wenn wir auf die Pflegekräfte schauen, oder?
Nee, die größten Demonstrationen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben von den Kollegen, waren eigentlich immer für das Gleiche, nämlich dass sie gesagt haben, wir brauchen einfach mehr Kollegen, um unsere Arbeit, so wie wir sie gelernt haben und wie wir sie auch verantwortlich durchführen wollen, auch durchführen zu können. Also das heißt, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Berufsgruppen ist das Thema Bezahlung gar nicht das Top-Thema. Das, was unsere Anruferin jetzt gerade nochmal gesagt hat, ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt. Das ist die Frage danach. Wir haben in der Gesellschaft auch beschlossen oder politisch beschlossen, dass Pflege als marktwirtschaftlich orientierte Bereich geführt werden soll, dann dürfen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn das nach Marktmechanismen funktioniert und dort, wo eben damit nicht mehr kostendeckend gearbeitet werden kann, wird dann auch die Arbeit eingestellt. Und das ist natürlich hochbrisant. Das ist eine Fehlentwicklung, die wir da beobachten, die muss dringend bereinigt werden.
Auf diesen marktwirtschaftlichen Mechanismus, genau, wollen wir gleich noch gucken. Herr Blessing, Herr Heide, jetzt gucke ich Sie beide an. In der Altenpflege arbeiten Sie und Sie eben in der Intensivstation. Wir haben ja da ein Lohngefälle, was tatsächlich auch so angelegt ist, was zum Beispiel die Altenpflege gar nicht mehr wirklich konkurrenzfähig macht, oder Herr Heide?
Das stimmt. Ja. Das Problem halt auch durch dieses Gehaltsgefälle ist natürlich auch, dass sie weniger Kollegen finden, qualifiziertes Personal, was halt auch in der Altenpflege arbeiten möchte. Also ich rede jetzt von examinierten Fachkräften, Dreijährigen und von Einjährigen. Das ist auch einfach so von den Trägern, wie es der Isfort ja schon angesprochen hat, das ist auch einfach so nicht gewollt. Wenn wir sehen, dass der Bund der privaten Anbieter jetzt schon seit Jahren ja immer wieder für die Aufweichung der Fachkraftquote in den Altersheimen ist, also die jetzt bei knapp 50% liegt und dass sie die immer noch versuchen aufzuweichen. Das heißt, man braucht weniger Fachpersonal und noch mehr Verantwortung für die paar Leute, die da sind und wieder mehr diesen Skillmix, also sprich querbeet, also ungelernte Betreuungskräfte und, die sie übernehmen sollen, dann macht mir deshalb persönlich Angst, wo sich so diese Altenpflege hinentwickelt, weil es wird wirklich nur noch eine, ich sag mal, man ist eine Ziffer, man ist eine Verwahroption und man muss halt das beste Geld im Prinzip über den Pflegegrad reinbringen, aber man kriegt nichts mehr zurück dafür. Also sprich, das Geld, was ja das unglaubliche Geld, diese Selbstbeteiligung, was ja die Angehörigen einbringen müssen, das kommt ja bei den Pflegekräften gar nicht an. Das versickert ja irgendwo in einem Wasserkopf von Konzernen oder von Heimleitungen, also von Einrichtungen. Und man spielt da auch wirklich immer wieder die Schwachen gegen die Schwächeren aus, denen man sagt, ja, wenn die Pflegekräfte mehr Geld verdienen, dann müssen die Angehörigen aber auch mehr Geld dazu bezahlen.
Herr Lindner, Sie haben dazu ja auch Privaterfahrungen gemacht als pflegende Angehörige mit Ihrem Mann.
Ja, das stimmt. Also ich kam natürlich wie viele andere auch irgendwann in die Situation, dass ich mit meiner Mutter so weit war, dass sie auch ins Heim musste. Und habe dann natürlich auch so die erste Erfahrung und die Berührung gehabt, was so eine Altenpflegeeinrichtung bedeutet. Ich hatte das große Glück, dass es wirklich eine sehr gute Einrichtung hier in München ist. Ja, und für mich war es ganz erfahrungsreich, auch die Situation, weil man natürlich jetzt ich mit meiner Öffentlichkeit gleich Anschluss hatte zu vielen, vielen Menschen dort. Ich hatte dann eben auch meine Hilfe angeboten, insofern, dass ich eben gesagt habe, okay, ich kann vielleicht irgendwie mal ein Konzert geben oder so. Das wurde auch dann dankend angenommen und ich habe halt in der Zeit auch gemerkt, dass jeder Einzelne, gerade was die Altenpflege betrifft oder die Einrichtungen, dass jeder Einzelne also ein bisschen was dazu tun kann, dass man eben wirklich so ehrenamtlich auch so mal so ein bisschen die Pflegschaft dort unterstützen könnte. Also das hat mir großen Spaß gemacht. Ich mache das heute weiterhin. Das ist unheimlich schön, auch mit älteren Menschen dann eben diese Erfahrung zu machen und eben auch was zurückgeben zu können. Also ja, das war für mich auch eine große Erfahrung.
Wo Sie das sagen, da fällt mir direkt wieder ein, Herr Blessing. Sie haben das sehr auch betont bei mir im Vorgespräch, die schönen Seiten des Berufs. Es klang jetzt schon so ein bisschen an, dieser Kontakt, der Austausch, und das ist ja genau das, was man sucht. Und es gibt auch Patienten, das haben Sie mir erzählt, die danach nochmal ein Dankeschön zukommen lassen und mit denen man richtig eine lange Zeit auch verbringt.
Ja, wir haben Patienten teilweise sehr lange. Ist eigentlich komisch für eine Intensivstation, hört sich vielleicht für die, die außen sind, komisch an. Aber unsere Patienten sind entweder einen Tag da oder es gibt aber auch wirklich Patienten, die 80 Tage da sind oder noch länger und intensivst betreut werden. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Verdienst zurückkommen. Ja. Die Pflege verdient ein Krankenhaus, denke ich, auf jeden Fall mehr. Ich habe da jetzt nicht den Überblick, ehrlich gesagt, was da die Diskrepanz ist zwischen diesen Berufsgruppen. Man muss aber auch sagen, ich bin jetzt Leitung einer Intensivstation von einem Universitätsklinikum und wir sind natürlich auch auf dieser Intensivstation in der Pflege Spezialisten, was unseren Fachbereich einfach angeht. Und es ist eine sehr lange Ausbildung, die da nötig ist, um dann wirklich die schwersten Patienten zu betreuen und die auch fachgerecht zu betreuen. Das heißt, mit Fachweiterbildung sind wir in der Ausbildung, allein die Ausbildungszeit bei 5 Jahren und da sind immer noch wieder Praxisjahre dazwischen. Das bedeutet ganz oft, dass die Leute, die die Pflegekräfte, die am besten ausgebildet sind, irgendwann vielleicht auch eine Familie gründen wollen. Und das kann man sich zum Beispiel in Ballungsräumen wie in Mainz jetzt zum Beispiel ist, kann man sich das nicht leisten. Und die gehen aus dem Beruf teilweise aus finanziellen Gründen raus oder können das in der Form nicht mehr fortführen und das im Prinzip in der besten Ausbildungsphase, in der sie am meisten leisten können. Das ist für uns extrem traurig.
Ja, das ist dramatisch. Herr Isfort, wenn ich jetzt auf Ihren Lebenslauf gucke, könnte da die Akademisierung des Berufs und dann eben auch ein besseres Einkommen auch ein Teil der Lösungsstrategie sein?
Naja, es ist insofern eine Lösungsstrategie und ich möchte auch an der Stelle nicht, dass wir heute nur bei den Problemanalysen bleiben, sondern da auch wirklich nochmal hingucken, denn es ist ja tatsächlich auch so, dass da Lösungen möglich wären. Also eine Akademisierung, so wie wir das in anderen Ländern haben, also im europäischen Ausland ist die Pflege überwiegend ein Studium. Da hat sich damals Deutschland als einziges Land innerhalb der EU nicht drauf eingelassen und hat gesagt, also das werden wir nicht stemmen können. Wir könnten es auch gar nicht von den Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen. Das würden wir überhaupt gar nicht schaffen können. Was wir mit der Akademisierung aber erreichen können, ist, dass wir einen bestimmten Teil von Pflegekräften, die uns ansonsten verloren gehen würden, die wandern ab, die studieren Psychologie, die studieren Medizin, die gehen in die soziale Arbeit, dass wir die für den Sektor der Pflege weiterhin behalten können. Denn Pflege ist ja nicht nur die konkrete Tätigkeit am Patienten, sondern es gibt sehr viel organisatorische Fragen, pädagogische Fragen, Konzeptentwicklungen, also das ist ein sehr buntes Feld und auch dafür brauchen wir Personen und da sehe ich natürlich auch die Stärken von akademisierten Pflegekräften.
Eben, weil der Beruf oft ganz wenig mit dem, was heißt oft, immer wenig mit dem Klischee zu tun hat, was viele im Kopf haben. Herr Heide, das ist ein Thema, was Sie bewegt, einfach, dass man denkt, Pflege, das kann man mal so wuppen und mitmachen.
Ja, das ist ja die Meinung, die ja immer so vorherrscht, wenn man ja auch in die Politik mal geht und da die Leute fragt. Und dann heißt ja dieser berühmte Ausspruch, pflegen kann ja jeder. Und ich glaube, das trägt auch einen Teil dazu bei, warum die Pflege halt so dasteht, wie sie dasteht. Weil die Politik denkt, man kann halt wirklich jeden in die Pflege stecken. Also wir haben da ja die unterschiedlichsten Ansätze schon gehabt, ob das 1-Euro-Jobber waren, Schleckerfrauen, Hartz-IV-Empfänger. Ja, ob es dann, ich glaube im Saarland war es damals so gewesen, dass man gesagt hat, ja, Steuerbetrüger, die können ja auch als Betreuungskräfte im Pflegeheim mal arbeiten. Oder man hat auch irgendwo, war mal der Vorschlag, ja, Prostituierte können ja auch in die Pflege, denn die haben ja im Prinzip schon Schlimmeres gesehen. Also ich meine, das sagt ja dann alles schon aus, wie man halt auch über den Beruf, über diesen Berufsstand so ein bisschen denkt. Und ich glaube, da ist aber die Gesellschaft selbst gefordert. Also man kann der Politik, ich gebe der Politik einen ganz großen Anteil dran, weil sie ja schließlich die Entscheidungen damit trifft. Aber ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wirklich die Gesellschaft komplett lösen muss. Und im Prinzip, wir stehen jetzt vor einer der wichtigsten Fragen dieses Jahrhunderts, neben dem Klimawandel, dass wir sagen, wie gehen wir mit den Kranken und Alten und Schwachen in der Gesellschaft um? Wie soll das in Zukunft funktionieren? Und wie sollen wir uns entwickeln? Wie gehen wir mit den Berufsgruppen um und wie gehen wir mit diesen Betroffenen um? Machen wir das jetzt wirklich, dass wir sagen, wir entwickeln uns wieder in die Richtung, dass wir sagen als Solidarität, also wir kümmern uns um jeden gleich, oder dass wir am Ende sagen, der Geldbeutel entscheidet im Prinzip drüber, wie es ausschaut, wer die beste Pflege bekommt.
Wie man versorgt wird. Zur Akademisierung des Berufs, Herr Blessing, wir haben ja auch darüber gesprochen, medizinische Fortschritte haben ja gerade in Ihrem Bereich dafür gesorgt, dass auch dieser Beruf immer komplizierter, komplexer und anspruchsvoller wird. Das ist ja auch eigentlich ein ständiges Weiterlernen.
Ja, ich denke, dass wir Studiengänge in der Patientenversorgung von speziellen Patienten brauchen. Also zum Beispiel auch, dass nicht jeder Studiengang weggehen muss von der Patientenbetreuung. Also wie man so schön sagt, weg vom Bett. Das halte ich für wichtig, dass wir Studiengänge haben für die Pflegekräfte in der Patientenbetreuung und die dann auch tariflich abbilden können. Es gibt so Ansätze, aber dafür sind selten Stellen hinterlegt, die dann dementsprechend auch finanziert werden.
Ja, die Finanzierung, dieser betriebswirtschaftliche Ansatz im Gesundheitssystem, das ist öfter durchgeklungen heute schon. Also ein Fehler im System, der Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläs gesagt, da lief schon vorher viel schief. In der Pandemie hat es sich einfach nur noch deutlicher gezeigt an der Zahl der Intensivbetten.
Es sind im letzten Jahr, ohne dass man eine Begründung hatte, über 4.000 Intensivbetten gestrichen worden. Denn wir brauchen für Intensivbetten wirklich auch ausgebildetes Personal, insbesondere wenn es um die Beatmung geht. Und ich wüsste nicht, woher sozusagen diese gesamte Pflegemannschaft herkommen sollte. Wir haben ja über Jahre in den Krankenhäusern ein sogenanntes DRG-System. Das ist ein Entgeltsystem, was sich an den Leistungen orientiert. Und viele Krankenhäuser haben mehr Ärzte eingestellt, aber den Personalbestand beim Pflegebereich belassen, weil die Ärzte Leistungen erbringen, die letzten Endes abgerechnet werden können. Das Pflegepersonal ist natürlich dazu da, die Patientinnen und Patienten zu pflegen, aber sie bringen, ich will es mal drastisch ausdrücken, kein Geld für das Krankenhaus.
Herr Isfort, was sagen Sie zu diesem Statement, Pflege kostet und bringt nichts, so wie der Ansatz im Moment läuft?
Naja, das war natürlich die ökonomische Zuspitzung. Das war halt die Idee, dass nur die medizinische Diagnosen kodieren dürfen und die medizinische Prozeduren durchführen dürfen. Und das ist natürlich der ärztliche Sektor, dass nach deren Logik abgerechnet wird. Und damit, das betrifft nicht nur die Pflege, damit sind auch die Therapeutinnen und Therapeuten, die Logopädinnen und Logopäden, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen natürlich ins Hintertreffen geraten, weil sie plötzlich einen Kostenfaktor darstellen und kein Erlösgarant mehr sind. Und diese Entwicklung hat tatsächlich zu einem Stellenabbau geführt in erheblichem Maße. Und wir haben heute noch nicht den Stand des Pflegepersonalbestands wie vor 20 Jahren. Und wir haben aber eben 64% mehr Vollzeitstellen für Ärzte geschaffen. Das zeigt diese Systemlogik auf.
Haben Sie davon, Herr Lindner, in Ihrem Praktikum was wahrgenommen, von diesem Hierarchiegefälle zwischen Ärzten und Pflegekräften, oder ist es als Prominenter dann auch nochmal schwierig, das so zu erspüren?
Also wir hatten jetzt mit den Ärzten eigentlich relativ wenig zu tun. Ich habe das so nicht gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man das so hört, wird es einem schon so ein bisschen Angst und Bange, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist sehr, sehr interessant. Ja, es ist halt immer wieder schwierig, wenn man dann sagt, das Gesundheitssystem muss immer auf Profit arbeiten. Das ist natürlich ja, eine gefährliche Geschichte. Und ich meine, ich glaube schon, so wie ich es erlebt habe, dass die Pflege genauso wichtig ist wie jetzt eine gute Gesundheitsversorgung, ja, wie ein guter Arzt. Also ich glaube nicht, dass man das so einfach in die Ecke schieben kann, ne? Ja.
Herr Blessing, spürt man ein Hierarchiegefälle oder ist das im Miteinander? Sie sagen ja auch, das ist Teamarbeit im Krankenhaus, spielt das gar keine Rolle. Es ist dann nur letztendlich, wenn Entscheidungen getroffen werden, relevant.
Ich denke auf einer, also wir sind halt so ein relativ kleiner Kreis auf einer Intensivstation und ich glaube, das ist auch so ein ganz spezieller, das ist so ein spezieller Part in dem Krankenhaus und da läuft sehr viel im Team. Also da sind die Hierarchien teilweise sehr flach, was die Kommunikation angeht. Und natürlich gibt es jemanden, der entscheidet, aber es ist sehr viel miteinander, wie gearbeitet wird. Und auch der Ton ist eher kollegial, weil es gar nicht anders geht.
Ja.
Und eine Intensivstation ist wirklich so eine kleine Insel für sich, glaube ich. Wir schauen da nicht so arg über unseren Tellerrand raus, wie zum Beispiel die Altenpflege oder so. Und es ist ein kleiner Kreis, der so gut funktioniert, wie er es tut, ja. Wenn er funktionieren muss.
Wenn er funktionieren muss. Herr Isfort, wobei diese Hierarchie an sich ja schon noch der Fall ist, wenn man zum Beispiel drauf guckt, darf eine Pflegekraft zum Beispiel Auskunft geben oder muss dann letztendlich der Angehörige doch mit dem Arzt, mit der Ärztin sprechen, die zuständig ist?
Das ist auch so ein Spezifikum, was wir in Deutschland haben, ne? Dass wir da, ich möchte es nochmal an einem drastischeren Beispiel machen. Der Kollege, der in der ambulanten Pflege ist, der hätte super schnell, super viele Patienten einfach impfen können, so, wenn man ihn damit ausgestattet hätte. Das hat man in vielen anderen Ländern ja auch gemacht. Da sind Pflegekräfte unter anderem auch in ihrer Freizeit, haben die sich einen Tisch vor den Supermarkt gestellt und haben geimpft. In Deutschland ist sowas undenkbar, weil wir da immer wieder diese hierarchischen Blockaden haben und immer wieder gesagt wird, nein, da muss aber erst eine ärztliche Impfaufklärung stattfinden. Und auch in den Krankenhäusern ist das immer ein Grenzgang. Wenn ein Angehöriger kommt und nachfragt, wie geht's denn jetzt meiner Mutter? Man kann natürlich nicht nur die pflegerischen relevanten Dinge trennen von den medizinischen Indikatoren. Gerade auf einer Intensivstation, da hat eine Sauerstoffsättigung natürlich eine massive Aussage. Und deswegen ist es immer schwierig, als Pflegekraft sich da zu verhalten. Oder es muss eben gute Teamabsprachen geben, wo der Arzt dann sagt, das und das dürft ihr oder könnt ihr allen den Angehörigen auch sagen, aber bitte, wenn Therapieentscheidungen sind, dann muss ich mit dabei sein. Für die Angehörigen ist es aber schwierig, das herauszufinden und für die Pflegekräfte ist das immer ein Grenzgang, weil eigentlich sind sie nicht auskunftsberechtigt und dürfen über medizinische Belange keine Auskunft geben, jenseits der Frage, wie gut sie das kennen und verstehen, was da eigentlich vor ihnen passiert.
Würden Sie grundsätzlich dafür plädieren, mehr Kompetenzen hin zur Pflegekraft, weil das auch entlastend ist und Sinn macht?
Naja, das macht in jedem Fall Sinn. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass der Kollege, der in der ambulanten Pflege unterwegs ist, keine Wundverbände verordnen darf, obwohl er den Patienten jeden Tag sieht, die Wunde einschätzt und an der Stelle natürlich viel näher dran ist als der Hausarzt. Und trotzdem muss er den Hausarzt bitten, schreib mir bitte das und das Wundmaterial auf, damit ich das entsprechend organisieren kann. Das ist natürlich wirklich retro. Also das heißt, da müssen wir deutlich hinkommen. In vielen anderen Ländern gibt es Prescribed Nurses, heißen die da. Da verschreiben Pflegekräfte bestimmte Medikamente, die sie ja auch kontrollieren, wo sie auch einen Einblick haben, wie die wirken. Und wir halten in Deutschland die Kapazitäten und die Fähigkeiten der Pflegekräfte viel zu stark zurück. Wir müssten sie ermächtigen, damit sie auch dort wirksam werden können, wo sie wirksam werden müssen.
Herr Heide, würden Sie sich in Ihrem Beruf oft mehr Kompetenzen wünschen? Sie sind ja direkt ganz in die Selbstständigkeit.
Also ich bin ganz ehrlich, als ich damals in der Altenpflege gearbeitet habe, hätte ich mir schon mehr Kompetenzen gewünscht. Weil es ist wirklich so, in der Altenpflege ist man, genau wie in der ambulanten Pflege, auch auf den Hausarzt angewiesen. Also man hat sehr wenig Möglichkeiten, irgendwas umzusetzen ohne Rücksprache mit dem Arzt. Und wie der Herr Isfort schon gesagt hat, im ambulanten Bereich ist das halt nochmal eine Geschichte extremer. Da haben sie wirklich die Fachkraft, die wirklich den Menschen jeden Tag sieht und halt auch sagt, man braucht dieses Verbandsmaterial. Und die ist dann aber auch auf das Gutdünken im Prinzip des Hausarztes im Prinzip dem ausgeliefert, dass der sagt, ja, ich verordne das auch. Mhm. Wenn der halt im Prinzip was Billigeres verordnet, muss die das in diesem Moment dann anwenden, obwohl halt für sie es keinen Sinn machen würde.
Wir haben noch einen Anrufer zum Thema Altenpflege.
Ja, guten Abend. Mein Name möchte ich nicht sagen. Ich komme aus dem Raum Köln-Bonn und arbeite in der Altenpflege. Ich muss wirklich sagen, ich bin im Nachtdienst tätig und habe eine 100%-Stelle. Wir haben ein Haus mit 80 Bewohnern und sind in der Nacht zu zweit. Da kommt es oft vor, dass eine Examinierte, ich bin examiniert, mit einer Pflegehelferin nur arbeitet. Das heißt, die Examinierte hat die Aufsicht für alle 80 Bewohner in der Nacht, die Verantwortung, wenn irgendwas passiert. Sie hat selber, also ich habe selber dann einen Bereich mit 44 Bewohnern, überwiegend Demente, und muss dabei sagen, das ist schon wirkliche harte Knochenarbeit beziehungsweise auch Psyche. Über die Bezahlung kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich bin circa 30 Jahre im Beruf, habe also den höchsten Tarif schon, und aber wie gesagt, personalmäßig mit 80 Bewohnern ist es schon oft Katastrophe, hoch drei, muss ich sagen. Also die Leute werden im Hauruck-Verfahren versorgt, es klingelt die ganze Nacht über. Man ist bei einem Bewohner, denkt schon an den nächsten und überschlägt sich dabei so oft, dass einem manchmal morgens schlecht ist, dass man nach Hause fährt und erstmal nicht reden möchte, dass man denkt, was machst du da?
Ja, Herr Heide, Sie haben die ganze Zeit genickt, und wenn ich die Zahlen höre, denke ich, es ist eigentlich nicht machbar.
Ist es eigentlich nicht, aber das, was die Kollegin da geschildert hat, ist der Ist-Zustand. In der Altenpflege ist es ja wirklich so, dass sie im Prinzip, für Rheinland-Pfalz ist es ja so, dass sie ab 51 Bewohnern erst eine zweite Nachtwache brauchen. Das heißt, es gibt momentan Häuser, die wurden extra auch von der Größe so gebaut, dass nicht mehr Bewohner aufgenommen werden oder sie maximal da sind, dass man immer an dieser zweiten Nachtwache zum Beispiel spart. Und in anderen Häusern ist es gang und gäbe. Also ich habe das auch erlebt, dass ich da nachts für knapp ja auch an die 100 Leute zuständig war mit einer Pflegehelferin, hatte meinen Demenzbereich damals zu betreuen, geschlossenen Demenzbereich, den ich eigentlich nicht verlassen durfte als Fachkraft, weil wenn irgendwas passiert, kriegt es ja keiner mit. Und es ging aber nicht anders. Man musste sich aushelfen und man ist halt auch so ein gewisses, wirklich dann darauf ausgewiesen, dass der Pflegehelfer, dass man dem vertrauen kann und dass das auch dementsprechend läuft. Und wenn das eben nicht richtig läuft und man diesen Stress oder wenn auch nur eine kleine Abweichung kommt, dann passieren halt auch solche Geschichten wie damals diese Erfahrung, die ich über diese Uhr der Schande gesammelt habe.
Genau, Sie waren ganz politisch aktiv und haben die Uhr der Schande überreicht, politisch Verantwortlichen. Sie können die Geschichte nochmal erzählen. Ganz traurig, was da passiert ist.
Ja, die Uhr der Schande ist eine Geschichte, die hat sich in einem Pflegeheim Rheinland-Pfalz abgespielt. Da ging es um einen Bewohner, der Parkinson hatte und noch relativ mobil war eigentlich und nur nachts, wenn er auf die Toilette wollte, Begleitung brauchte. Und in dieser Nacht war es besonders stressig. Er hat geklingelt, die Nachtschwester kam rein, hat gemeint, sie kommt gleich wieder. Und dann passiert halt das, was jeder kennt, der in der Altenpflege arbeitet. Es kam X und Y und zig Sachen dazwischen und die Schwester kam nicht wieder. Und das heißt, irgendwann ist dieser Bewohner aufgestanden, weil er der Pflegekraft praktisch den Druck abnehmen wollte und ist selber auf dem Weg zur Toilette. Und als er dann in die Toilette reingeht, stolpert der und schlägt mit dem Kopf am Heizkörper auf. Er liegt dann da eine längere Zeit, wird von der Pflegekraft gefunden, er kommt dann noch ins Krankenhaus und verstirbt aber dann in dieser Nacht. Und das Tragische an dieser Geschichte ist wirklich, dass die Uhr, die er anhatte bei diesem Unfall, an der er verstorben ist letztendlich, hat damals halt kurz vor 12 angezeigt. Und deshalb war das für mich damals diese Uhr der Schande, die mich damals 2015 angetrieben hat, was zu verändern und die ich letztendlich dann auch damals an unseren damaligen Bundesgesundheitsminister Spahn übergeben hatte mit der damaligen Petition mit 12.213 Unterschriften. Und selbst auf diese Geschichte ist der Herr Spahn bis zu seinem Abtritt mir noch eine Erklärung schuldig oder eine Antwort oder sonstiges.
Und man merkt, wie sehr das Thema Sie umtreibt, weil Sie haben auch ein Buch geschrieben.
Ja, ich habe jetzt über die Jahre, habe ich ja von diesen anonymen Zuschriften, bekomme ich immer mehr anonyme Zuschriften von Pflegekräften aus ganz Deutschland, die mir einfach ihr Leid jetzt ähnlich wie diese, wie die Kollegin schildern und die sagen, ich muss mir das von der Seele reden. Und letztendlich, ich teile das über Facebook, über meine Seiten, über die sozialen Medien, aber mir war das letztendlich irgendwann auch klar, dass es nicht damit getan sein wird, sondern es wird irgendwann noch mehr draus werden. Und ich habe deshalb über die letzten Jahre daran gearbeitet, ein Buch zu schreiben. Und das Buch erscheint jetzt im Februar 2022 im Manuela Kinzel Verlag und heißt Der Pflegeberuf, keine heile Welt. Und das ist einfach wirklich, ich habe mich bemüht, die ganze Geschichte kurz und knapp zu halten und wirklich die wichtigsten Bereiche zu beleuchten, aus der Praxis mitzuerzählen, praktisch eigene Geschichten einzubringen, auch über dieses Hierarchiedenken zum Beispiel innerhalb der Pflege und natürlich aber auch einen Lösungsweg mal aufzuzeigen, wie das halt auch gehen könnte, dass man was verändern kann. Und es ist, wie gesagt, nicht damit getan, dass man halt immer auf die Pflegekräfte zeigt und sagt, macht, ihr müsst was tun.
Das ist ein Gesellschaftsthema.
Es ist wirklich das gesellschaftliche Thema, dass man sagt, die Gesellschaft muss sich jetzt über den Weg neu entscheiden. Welchen Weg gehen wir?
Herr Lindner, waren Sie in Anführungszeichen misstrauisch, als Ihre Mutter damals im Heim war, weil es ja doch schon ab und an immer mal wieder Schlagzeilen gibt, da stockt einem kurz der Atem und dann vergisst man es aber leider viel zu schnell.
Naja, wenn man da jetzt überhaupt keine Erfahrung hat, ist es natürlich so, dass man solche Sachen immer vor Augen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann sehr viel anderes auch erfahren habe. Also es kommt natürlich immer wirklich auf jede einzelne Einrichtung an, sind nicht alle gleich. Und ich hatte vielleicht das große Glück, dass sie wirklich eine gute kam. Also es war jetzt keine Einrichtung für irgendwie spezielle Leute, wo man denken würde, das ist jetzt irgendwie aus der Prominenz heraus. Es war eine ganz normale Einrichtung, aber eben eine sehr, sehr gut geführte. Und deswegen, also das ist natürlich so, also dieses Buch, kann ich mir vorstellen, hat viele Kapitel. Und es läuft einem da ganz eiskalt den Rücken runter, wenn man das dann so hört. Aber ich hab's Gott sei Dank auch anders erlebt in der Zeit.
Was auch ein wichtiges Thema ist, Herr Isfort, es ist zum Beispiel das, wir haben jetzt schon ganz oft gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Deshalb ist auch Prävention ein wichtiges Thema, damit gar nicht erst so viele Menschen in der Situation landen, dass sie gepflegt werden müssen. Also so ich nenne es jetzt mal provokant die Service-Mentalität der Patienten. Das ist eigentlich auch was so heute nicht mehr sein kann.
Ja, das ist das eine. Also die Ansprüchlichkeiten sind natürlich enorm gewachsen. Auch übrigens nicht nur von den Bewohnerinnen, von denen mitunter am allerwenigsten, weil die sich das täglich anschauen und ganz oft auch sagen, ich wage gar nicht hier in dem Altenheim zu klingeln. Mhm. Ich möchte die nicht stören bei ihrer wichtigen Arbeit. Mhm. Das, was wir natürlich sehen müssen, ist, kaum einer wacht plötzlich morgens auf und sagt, hups, jetzt bin ich pflegebedürftig. Mhm. Also das ist ja ein Entwicklungsprozess, von dem, den können wir auch genauer beschreiben. Wir wissen auch, dass eine häufigere Krankenhauseinweisung im Jahr vorher zum Beispiel ein Indikator ist, um Pflegebedürftigkeit relativ gut nah, zeitnah auch vorhersagen zu können. Und wir müssen uns natürlich auf den Weg machen und mehr da tun. Das heißt, wir müssen früher intervenieren, weil Pflegebedürftigkeit kann hinausgezögert werden und kann auch dann verhindert werden. Und das spart natürlich wieder enorm auch hinterher das Pflegekraftpotenzial ein, weil wir müssen einfach wissen, wir werden nicht die Menge der Personen, die jetzt in der Pflege arbeiten oder auch die Menge der Bevölkerung, die noch älter wird, mit der Anzahl der Pflegekräfte so versorgen, wie wir das derzeit können.
Ich habe eine Studie gelesen, bis 2030 5 Millionen Menschen in Deutschland die Pflege brauchen. Das ist ja eine unfassbare Zahl.
Ja, das ist eine unfassbare Zahl und die nächste unfassbare Zahl ist, dass zum Beispiel 40% der Pflegekräfte über 50 sind. Also in den Krankenhäusern noch nicht, aber in den ambulanten Diensten und in den teil- und vollstationären Einrichtungen ist das in etwa die Größenordnung. Das heißt, da werden in den kommenden 15 Jahren enorm viele Pflegende aussteigen. Und deswegen müssen wir über eine neue Verteilung sprechen und wir müssen über neue Aufgaben sprechen, über neue Zuständigkeiten. Und wir müssen gucken, wie kriegen wir diese Fähigkeiten, die Pflegekräfte haben, dort eingesetzt, wo sie denn auch am ehesten und gut gebraucht werden.
Herr Blessing, wie ist der Altersschnitt in Ihrem Team?
Wir haben einen sehr jungen Altersschnitt im Prinzip, weil in der Intensivpflege werden die Menschen, also werden die Pflegenden nicht so, also es ist schwierig, da wirklich bis ins Rentenalter zu kommen. Wir haben jetzt Kollegen, die das erreichen und das ist auch schön, aber wir haben ein sehr junges Team. Wie ich schon gesagt hatte, irgendwann in so einem Zentrum zu arbeiten oder in so einer Stadt wie Mainz, wenn man dann in die Familienplanung geht, dann wird es wirklich schwierig, sich hier noch zu finanzieren in dieser ganzen Sache. Und zum Herrn Isfort noch, es sind halt auch extrem wenige, die wirklich jung sind. Also da war ja diese Veröffentlichung von 2019 von Karianganidis, der gesagt hat, in Niedersachsen, das sind zwischen 19 und 25 Jahren 8,4% sozusagen der Pflegekräfte und das ist extrem wenig. Und das, wo jetzt der Babyboomer-Jahrgang kommt, der ja nochmal eine ganze Welle vor sich herschiebt an Menschen, die die Chance haben, auch irgendwann krank zu werden oder einfach pflegebedürftig zu werden, das ist eine sehr große Anzahl, die einem wirklich so ein bisschen Sorgen bereitet.
Ja.
Und zur Prävention muss man einfach auch sagen, man würde sich auch wünschen, dass sich viele Menschen draußen einfach Gedanken drüber machen, wie sie weiter ihr Leben gestalten wollen. Also es geht ja darum, dass man vielleicht auch nochmal über Patientenverfügungen nachdenkt, über Vorsorgevollmachten und so weiter, um sich selbst einfach eine Möglichkeit zu geben, sein Leben zu steuern.
Für das Thema bereit zu machen, ja. Wir haben noch einen Anrufer.
Meine Frau ist schwer krebskrank und ist operiert worden und das war also ein Riesentheater. Und wir haben die gesamte Pflege, die erforderlich ist, zu Hause bewältigt und zwar mit 3 Kindern. Das Problem der Pflege, auch der häuslichen Pflege, ist, wenn die nicht funktioniert, dann ist das für das System, die berufliche Pflege in den Krankenhäusern, Altersheim, dann ist das ein Riesenproblem. Das, was die Familie leistet, kann keine bezahlte Kraft leisten.
Herr Heide, Sie nicken.
Weil das stimmt. Es stimmt wirklich, die pflegenden Angehörigen ist ja die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Und der Staat baut immer darauf, dass die pflegenden Angehörigen, also sprich die Familie, dann einspringt und das im Prinzip für einen Hungerlohn oder ein kleines Dankeschön oder sonst was macht. Und da fehlen ja bis heute die passende Bezahlung, passende Töpfe, die für Entlastung sorgen. Ich erlebe das über meine Alltagsbegleitung, dass man für Demenzkranke, dass es da nur kleine Töpfe gibt mit einem kleinen Betrag, den man monatlich abrufen kann, was man halt so umständlich gestaltet. Man informiert die Leute nicht und die Leute stehen da auch zeitweise im Regen, auch natürlich durch die ambulante Pflege, aber ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengen würde, weil die Situation der ambulanten Pflege ist nochmal einen Tick extremer in dem Moment. Und ich kann den Herrn verstehen, aber das, was er sagt, stimmt. Wenn die Leute zu Hause, diese Familie nicht mehr da ist, was wir jetzt ja auch haben, und was ja immer mehr zunimmt, dann kriegen wir ein größeres Problem.
Dabei ist es ja eigentlich so schön, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben und eigenwirksam und einfach durch seinen Alltag zu kommen. Ja, leider ist die Sendung tatsächlich schon am Ende angelangt. Wir hätten noch viel reden können, das hat man gemerkt. Ich danke an Michael Isfort nach Köln. Liebe Grüße.
Liebe Grüße zurück.
Dann Dankeschön Christian Blessing.
Dankeschön und an Herrn Lindner. Sie haben eine gute Figur gemacht.
Grüße nach München.
Sehr nett. Vielen Dank. Und danke, Dankeschön, danke.
Und danke nochmal an Herrn Heide und viel Erfolg mit dem Buch.
Dankeschön.
Dankeschön. Das war SWR 4 Klartext. Ich bin Annalena Dörr. Schönen Donnerstagabend.